Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Mit diesem Bibelwort zur neuen Woche grüße ich Sie alle ganz herzlich. Ja, ein Kind Gottes zu sein, eine wunderbare Hoffnung ist das doch. Und wie schön, dass wir heute Taufe feiern dürfen, wo genau dies uns deutlich gemacht werden soll. Wir dürfen als Kinder Gottes leben. Herzlich willkommen, liebe Hanna Watermann, auch wenn du das jetzt noch nicht so richtig mitkriegst, aber deine Familie und alle, die du mitgebracht hast oder die dich mitgebracht haben, die kriegen es mit. Ich grüße herzlich die Altenheim, die verbleibenden Altenheimbewohner des Altenheims. Auf diesem Weg wollen wir auch in dieser Zeit Kontakt halten. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Und gib uns dein Haar. und dem Heiligen.
Wir hören jetzt die alttestamentliche Lesung aus dem Propheten Jesaja. Micha. Und wir singen dazu das Lied 426. Und zwar die ersten beiden Strophen. Wir hören die Verse aus dem Propheten Micha und dann die passende Strophe dazu. Das mündet immer in einen Kehrvers ganz am Ende. Der klingt so: Auf, kommt herbei! Lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn.
In den letzten Tagen wird der Berg, der Ort des Herrenhaus ist, feststehen. Höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen. Und viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem.
Es wird sein in den letzten Tagen, das Wort ist dir, du Vater, da wird Gottes Berg überfahren, alle anderen Berge und die Völker werden kommen, von Ost bis Süd und Nord, die Gott fern und die Frauen zu fragen nach Gott.
Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sichern. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's gesagt.
Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen,
anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein.
Voraussetzungen, unter denen wir hier sind. Sonst macht alles keinen Sinn.
Davon redet der Apostel im Predigtext Römer, Brief, 8. Kapitel. Was das bedeutet, darüber schreibt der Apostel Paulus folgendermaßen. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Laien nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Schmerzen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben. Wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung. Die Hoffnung, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Der Apostel macht hier keine Illusion. Stärker als jeder Atheist, stärker als jeder Nihilist, sagt Paulus sehr deutlich, alles seufzt. Alles liegt in Schmerzen, denn alles vergeht. Da könnte uns noch das Größte einfallen, was uns einfällt. Wunderbare Literatur, Musik, Kultur. Am Ende vergeht es. Am Ende steht der Tod. Oder die klügste Wissenschaft, die wichtigste Forschung, das, was uns wirklich nochmal richtig voranbringt, persönlich, gesellschaftlich.
Stöhnen und Seufzen, so sagt
was in allen drin steckt, hat ein Ziel. Und das Ziel heißt, frei werden davon. Das Stöhnen und Seufzen, wo immer wir es hören, es soll nicht irgendwie ins Leere rauschen, sondern es hat das Ziel, dass die Freiheit der Kinder Gottes offenbar wird. Dass der Geist, der in Jesus gefahren ist, der Jesus lebendig gemacht hat, der gleiche Geist ist, der bei uns wird, in keiner anderen Kraft stehen wird. In keinem anderen, keiner anderen Kraft kann der Glaube seine Substanz haben, als von diesem Geist. Es ist der uralte, immer neue Geist Gottes, der wirkt, der lebendig macht. Nicht nur damals, immer. Alle. Der macht uns zu Menschen des Glaubens. Der Glaube sagt nichts anderes, Jesus lebt. Darum werde ich auch einmal diese Last der Vergänglichkeit, diese Last des Vergänglichen hinter mir lassen. Ich sehe das im Moment nicht. Ich sehe im Moment und kriege nur mit, dass ich das Gefühl habe, es ist doch sowieso alles umsonst, es geht doch alles den Bach runter. Nein, sagt der Glaube, es geht nicht den Bach runter, es geht Gott entgegen. Und diese Last der Vergänglichkeit wird einmal von uns genommen werden. Dafür wird die Freiheit der Kinder Gottes offenbar werden, damit das klar uns vor Augen steht. Die Wirklichkeit sagt uns, ja, es ist vergeblich. Die Wahrheit heißt, die Freiheit der Kinder Gottes zeigt doch mal was anderes. Ich weiß auch nicht, wie das konkret aussieht bei Gott dann. Aber ich merke jetzt schon, dass wir im Glauben eine große Dankbarkeit haben. Und dass wir jetzt schon mit all dem, was wir können und tun, Zeichen setzen. Das darf in der Wirtschaft, das darf in der Politik, das darf in der Wissenschaft sein. Zeichen, dass das Leben doch Recht bekommt. Auch in Jerusalem. Wir haben es von der Völkerwallfahrt in den alttestamentlichen Lesungen gehört. Alle werden dahin kommen, in diese Stadt, Jerusalem, Stadt des Friedens. Ich habe im Radio Vatikan, eine irre Geschichte gefunden aus Jerusalem. Die spielt auf einem muslimischen Friedhof, ganz in der Nähe der Altstadt am Zionsberg. Und die Geschichte hört sich so an.
Das Davidsgrab, eine der wichtigsten heiligen Stätten des Judentums, ist gerade mal 30 Meter entfernt. Viele Juden kommen und beten in Sicht und Hörweite. Doch der muslimische Friedhof ist in einem beklagenswerten Zustand. Alles ist überwuchert, vor allem der Essigbaum hat sich enorm ausgebreitet. Kein schöner Anblick. An einem Abend, kurz vor dem Angriff der Hamas, geht dann alles ganz flott. Rund 40 Menschen, Juden, Christen, Muslime, allesamt ausgestattet mit Gartengeräten, rücken an, um den Friedhof der Familie Dajani wieder schön zu machen. Unter den Aktiven zwei junge Frauen, Volontärinnen aus Deutschland, Theresa und Hanna.
Also ich finde es sehr eindrucksvoll, wie friedlich die Leute doch miteinander umgehen können, im Gegensatz zu dem, was auf den Straßen abgeht.
Ich finde es auch echt schön, dass alle zusammenarbeiten und man jetzt am Ende sieht, wie viel geschafft wurde, weil als wir hier hingekommen sind, war es so viel Grünzeug und es war noch so viel unordentlicher und jetzt ist es aufgeräumt und das ist ein schönes Gefühl.
Der Friedhof hat eine geradezu wunderbare Geschichte. 52 Mitglieder der Familie Dajani sind hier begraben und Dajani ist ein Name in Jerusalem. Scheichs, also religiöse Führer, gehören dazu, auch der erste Betreiber einer Mietwagenfirma in Jerusalem und Muslime, die für das Grab Davids verantwortlich zeichnen. Auch den Schlüssel für das Tor zur Grabeskirche haben Mitglieder der Familie Dajani schon verwaltet. Shana Dajani ist ganz glücklich, hier zu sehen, wie Christen, Juden und Muslime den Friedhof ihrer Familie in Ordnung bringen.
I'm very glad that we did it in 1.5 hours.
Ich bin so froh, dass wir es in 1.5 Stunden geschafft haben. Wenn ich mit meinem Cousin alleine hierher komme, brauchen wir ein oder zwei Tage. Ich möchte allen danken. Ich hoffe, dass es in Jerusalem eines Tages Frieden für alle gibt.
I hope Jerusalem will be one day in peace.
Friedhöfe in Jerusalem, das ist ein kompliziertes Thema. Der Friedhof der Familie Dajani auf dem Zionsberg gehört der öffentlichen Hand. Doch ungeklärt ist, wer sich konkret um die Pflege kümmert. Eigentlich, so erzählt Sana Dajani, komme die Familie illegal auf den Friedhof, um nach dem Rechten zu sehen. Unterstützt wird das Projekt von der Evangelischen Kirche in Jerusalem. Mit dabei bei der Putzaktion ist auch Propst Joachim Lenz.
Friedhöfe sind eigentlich Orte des Friedens. Da liegen Menschen nebeneinander, die dann endlich mal gleich sind. Unser eigener evangelischer Friedhof ist geschändet worden und wir haben vor einigen Wochen dann Besuch bekommen, jüdischen, muslimischen Besuch. Die haben mit uns den Friedhof wieder sauber gemacht, gereinigt. Die werden uns auch helfen, die zerstörten Grabkreuze wieder herzurichten.
Mit grobem Gerät kämpft Joachim Lenz gegen die Bukonden Issenbäume.
Und heute hier zu sein, auf einem sehr alten muslimischen Friedhof, der eine große Geschichte in Jerusalem hat, und mitzuhelfen, diesen Friedhof sauber zu machen, wieder ordentlich herzurichten, ist sozusagen Ehrensache. Wie ein Friede werden soll im Heiligen Land, weiß ich ja auch nicht. Aber ich bin ganz sicher, dass es nur mit ganz kleinen Schritten losgehen kann. Und das hier ist so einer.
Aus Jerusalem, Michael Herrmann für Radio Vatikan in Rom.
Radio Vatikan in Rom erzählt von dem evangelischen Propst, wie er einen muslimischen Friedhof in Jerusalem sauber macht. Ein paar Tage vor dem 7. Oktober, vor dem Einmarsch der Hamas in Israel. Und auch der evangelische Friedhof dort auf dem Zionsberg, den ich selber kenne, ist vor einigen Wochen von jüdischen Siedlern geschändet worden. Und es waren Juden, die da hingekommen sind zum Propst und gesagt haben, das ist nicht Judentum, wir bauen diesen Friedhof mit euch wieder auf. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Zeichenhaft. Offensichtlich keine Riesensache auf dem jüdischen, auf dem muslimischen oder christlichen Friedhof in Jerusalem aufzuräumen. Das wird nicht das Weltgeschehen groß ändern. Oder doch? Oder vielleicht sind es genau diese Geschichten, die die Substanz dieser Welt noch und noch halten. Vielleicht sind es genau diese Mini-Geschichten, wo die Freiheit der Kinder Gottes, die an keiner Religionsgrenze halten, die Juden, Christen und Muslime auf irgendwelchen Hinterfriedhöfen vereinen, wo diese Freiheit offenbar wird. Mini-Geschichten, die diese Welt trotz allem noch und noch erhalten. Darum fragen sie alle in all ihrem Seufzen, stimmen, dass die Freiheit der Kinder Gottes offenbar werde. Und der Grund für diese Freiheit ist die Auferstehung Jesu. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. wollen gleich Taufe feiern. Wenn wir das tun, tun wir das auf das hin, was Jesus am Ende, so wird es im Matthäus-Evangelium überliefert, gesagt hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie das zu halten, was ich euch gesagt habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Immer wieder hört man ja die Behauptung, ach, ist eigentlich egal was, Hauptsache man glaubt an etwas. An etwas Größeres. An etwas, was einen erhebt. Fragt sich nur, wohin wird man da erhoben? Über die anderen? Über sich selbst? Der Glaube sozusagen als eine Glücks- und Selbstoptimierungsgeschichte, das läuft am Ende darauf hinaus, dass sich einer über den anderen, ein Volk über das andere erhebt. Und was dabei rauskommt, das erleben wir gerade im Heiligen Land. Jesus sagt an einer Stelle, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ihm, Jesus, war es offensichtlich nicht möglich, seinen eigenen Tod abzuwenden. Er wollte das nicht, sterben vor der Zeit. Aber was ihm möglich war, das war frei zu sein. Selbst in dieser Situation. Frei sein. Frei als Kind Gottes zu leben. Immer. Deswegen sagt er, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende, sagt der Auferstandene zu seinen Jüngern. Deswegen taufen wir auf den Namen Jesu, damit diese Freiheit bei allen offenbar wird, auch bei unserem Täufling Hannah. Zu diesem Gott lasst uns bekennen, der uns zu dieser Freiheit seiner Kinder ruft. Lasst uns gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So frage ich euch, die Eltern und Paten, wollt ihr, dass euer Kind im Namen dieses Gottes getauft werde? So antwortet ja. Und versprecht ihr euer Kind, den christlichen Glauben zu erziehen und ihm den Weg zu weisen zu einem Leben als Christ? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. Und ich frage euch als Gemeinde, wollt ihr dieses Kind in euren Reihen aufnehmen, sodass es Teil hat an der Kirche Jesu Christi? So antwortet auch ihr mit ja. So waren wir da. Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes, darum, dass du durch Jesus Christus erlöst bist und zu seiner Gemeinde gehörst. Wir hören deinen Taufspruch.
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Wir wollen Gott dafür danken, dass er euch dieses Kind ans Herz gelegt hat. Und dass er es durch die Taufe zu seinem Kind. Und zum Erben seines Reiches macht. Im Psalm heißt es, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht. So wollen wir Gott bitten, dass er euch ausrüsten möge mit der Kraft seines guten Geistes, damit, wenn ihr euer Kind auferzieht, es erfährt, ich bin ein Kind Gottes. Der Segen Gottes, des Allmächtigen und des Barmherzigen, des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geistes, der komme auf euch und der bleibe bei euch, jetzt und alle Zeit.
Thank you. Ja, danken für die Kollekte des vergangenen Sonntags. Sie betrug für die allgemeine Gemeindearbeit und die diakonischen Aufgaben unserer eigenen Gemeinde 173,20 für die Gemeindearbeit und die diakonischen Aufgaben unserer Gemeinde 86,64 €. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für den Dienst an wohnungslosen Menschen. Ich hoffe, Sie alle können nach dem Gottesdienst in eine vielleicht auch Sparflamme, aber immerhin warme und gemütliche Wohnung zurückgehen und auch heute Abend in ein warmes und gemütliches Bett. Ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenke, ich müsste draußen übernachten, unter irgendeinem Busch, unter irgendeiner Unterführung oder so, das wäre für mich eine ziemliche Horrorvorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und doch ist es so, dass es auch in unserem vergleichsweise reichen Land Menschen gibt, die eben keine warme Wohnung haben und gut und gemütlich schlafen können. Man darf, finde ich, nicht hinterfragen, warum das so ist. Jeder Mensch hat sein eigenes Schicksal und das muss wahrgenommen werden. Aber man kann was gegen diese Situation tun, der Wohnungslosigkeit, der Kälte, der Nässe, der Feuchtigkeit. Und verhindern auch, dass diese Menschen, die ja oft auch gesundheitlich nicht besonders gut gestellt sind, irgendwie Hilfe bekommen und die kalten Nächte jetzt gerade im Herbst und Winter überstehen. Noch ist bei uns hier ja nichts unter Null, aber es wird nicht mehr lange dauern, dann werden die Nächte auch hier sehr kalt. Dafür ist unsere Kollekte bestimmt. Den Menschen zu helfen, kurzfristig schnell abends irgendwie nochmal mit was Warmem versorgt zu werden. Wärmestuben oder irgendwelche Unterkünfte, wo die Menschen bleiben können. Und ich bitte Sie ja, dafür um eine Kollekte. Die Kollekte für die Diakonie ist bestimmt für diakonische Aufgaben unserer eigenen Gemeinde. Damit können auch wir helfen, manchen Menschen kurzfristig aus der Patsche, zum Beispiel bei der Bezahlung ihrer Strom- oder Gas- oder was auch immer Rechnung zu helfen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen warmen, gemütlichen Sonntag.
Noch einiges aus dem Leben unserer Gemeinde. Gleich im Anschluss herzliche Einladung zum Kirchcafé drüben im Andreas-Gemeindehaus. Heute ist um 18 Uhr Kirchsaal-Kino im Thomas-Gemeindehaus. Wir haben nur ein bisschen etwas vor der Zeit einen sehr anrührenden, schönen Weihnachtsfilm aus den USA uns ausgesucht. Wir wollten mal was ganz Unproblematisches, Freundliches Ihnen zeigen. Und das können Sie heute um 18 Uhr im Thomas-Gemeindehaus unter dem Stichwort Ist das Leben nicht schön? Sehen und hören und sich dran freuen. Heute 18 Uhr, okay, ich sage Ihnen im Thomas. Am Montag ist um 15.30 Uhr Bibelgespräch dort und um 15.30 Uhr ebenfalls trifft sich der Matthäus-Treff im Andreas-Gemeindehaus. Montagabend ist Presbyteriumssitzung. An jedem Abend haben wir hier in der Andreaskirche Abendgebet. Mittwoch als der See und Donnerstag als Friedensgebet. Am Donnerstag laden wir herzlich ein zu einer Gemeindeversammlung. Einige werden es wahrgenommen haben, im nächsten Jahr, am 18. Februar, finden in unserer Landeskirche Presbyteriumswahlen statt. Das ganze Presbyterium wird neu gewählt und wir werden uns ab der Gemeindeversammlung nächsten Donnerstag auf die Suche nach Leuten machen, die uns weiterhin unterstützen und tragen. Donnerstag, 16. November 1930 im Andreas-Gemeindehaus. Herzliche Einladung dazu. Ich möchte noch einmal den Namen unseres Täuflings sagen. Getauft wurde Hanna Elisabeth Watermann noch aus Gießen. Zum Gedenken an unsere Verstorbenen bitte ich Sie auf. Zur letzten Ruhe geleitet wurden Frau Irmgard Kostreva im Garten 14 im Alter von 97 Jahren. Frau Ruth Erfurt, geborene Vollmer, Garnisonsring 28, zuvor Westerhaller Maschwig 25a, Alter von 90 Jahren. Und Herr Jörg Meiling, Westsiedlung 8, im Alter von 57 Jahren. Lasst uns führen. Für unseren Täufling bitten wir. Die Beziehung zu dir, guter Gott, ist klar. Du hast dich ganz für uns eingesetzt. Dürfen deine Kinder sein, Geschwister Jesu, mit deinem Geist beschenkte Menschen. Lass Hanna und alle Getauften dies immer wieder neu erfahren. Führe uns aus der Vereinzelung heraus, hin zur Gemeinschaft mit dir und miteinander. Dies bitten wir dich auch für unsere Verstorbenen. Nimm sie auf in dein Reich. Tröste die Trauernden. Lass sie deinen Geist erfahren, den Geist des Trostes und der Stärke. Und gib ihnen hilfreiche Menschen an ihre Seite. Das bitten wir vor allem für die Opfer. Die Opfer der Kriege. Für die Verschleppten und zu Geiseln gemachten. Schon ein Monat ist vergangen, seit der Hamas Israel überfallen hat. Viele Monate seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Jahre tobt der Krieg in Syrien, Jemen und im Kongo. Ach Gott, du kennst all die Länder und Regionen weltweit, in denen die Menschen einander Entsetzliches antun. Wir denken auch an die Abgeschobenen im Grenzgebiet von Pakistan und Afghanistan. Das millionenfache Leid schreit zum Himmel, schreit nach dir. Stärke die Kräfte der Güte und des Erbarmens. Lass alle Notleidenden Schutz finden, Nahrung, medizinische Versorgung und die Hand eines anderen Menschen, der zu trösten vermag. Alles, was uns auf dem Herzen ist, bringen wir in das Gebet, das uns Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel.